Mein erster Tag oder meine ersten zwei Wochen waren aber so, dass mein Vater im Urlaub war. Wie gesagt, ich bin in der Sommerzeit gekommen. Und ja, das war wirklich Horror für mich. Da saß ich dann eben an diesem Schreibtisch in dem Büro meines Vaters und hatte ja wirklich von Tuten und Blasen noch keine Ahnung und habe dann irgendwie gedacht, ich müsste jetzt hier wie eine Chefin reagieren. Und die Leute kamen natürlich auch direkt zu mir mit ihren Fragen. So richtig als Chefin wahrgenommen wurde ich auch erst was später. Ne? Es war vielleicht vorher schon klar, die Dina wird das hier irgendwann übernehmen, aber bis die Leute dann zu mir gekommen sind, um ein Personalgespräch zu führen oder um eine wichtige Entscheidung getroffen zu bekommen, das hat natürlich noch nicht sofort funktioniert. Ja? Da mussten wir einige Schritte hier im Unternehmen gehen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski. Ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und heute geht der Audiosalon gar nicht so weit auf Touren. Dennoch remote, er bleibt hier in Wiesbaden. Mir zugeschaltet ist Dina Reit. Dina Reit kennen wahrscheinlich viele von euch, die sich regelmäßig in LinkedIn tummeln. Denn was macht Dina Reit? Sie erfüllt nämlich gleich mehrere Kriterien, hier bei Good Work dabei zu sein. Zum einen tritt sie mit einer wirklich sehr beeindruckenden Story an. Sie ist mit nicht mal 30 Jahren in die Geschäftsführung eingestiegen des elterlichen Betriebes, des väterlichen Betriebes, nämlich SK Laser, ein Unternehmen, die, wie der Name schon verrät, sich mit Lasertechnik beschäftigen. Und das auch noch dazu in einer Branche, Maschinenbau, die nicht gerade dicht und üppig gesät ist mit weiblichen Führungs- und Fachkräften. Also von daher doppelt ist sie da ein Ausrufezeichen in der Branche. Und sie hat LinkedIn, nicht nur LinkedIn, soziale Medien als Kanal entdeckt für das Unternehmen und dort einiges an Achtungserfolgen schon einheimsen können in Sachen Personal Branding. Und ich finde, sie ist da durchaus ein sehr positives Role Model, wie man die Kraft der sozialen Medien für das Unternehmen nutzen kann. Heute werden wir uns aber intensiv mit dem Thema der Unternehmensnachfolge beschäftigen. Ich glaube, in dieser Intensität haben wir das hier bei Good Work noch nie getan. Höchste Eisenbahn ist nachzuholen. Dina wird genau berichten, wie es ihr ging in den ersten Tagen, Wochen, Monaten, so in dem Chefsessel. Und wir werden auch ein bisschen was davon lernen, wie Dina ganz gezielt das Thema Personal Branding für ihr Unternehmen einsetzt und warum das allen Unternehmen, allen UnternehmerInnen gut zu Gesicht stünde, dort ein bisschen sich umzuschauen und zu tummeln. Also jetzt aber erstmal viel Vergnügen mit dieser wirklich intensiven Folge zum Thema Unternehmensnachfolge, das in der Maschinenbaubranche mit Dina Reit. Und hier ist sie, unser heutiger Gast. Herzlich willkommen bei Good Work. Schön, dass du da bist, liebe Dina.
Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch für die nette Intro. Ich freue mich total, dabei zu sein. Danke für die Einladung, Jule.
Ja, sehr, sehr gern, liebe Dina. Und ich verfolge dich ja schon mal so ein bisschen aus Lokalkolorit. Ist es ja so, wenn mir jemand angezeigt wird, dann blinkt irgendwo Wiesbaden, dann bin ich nochmal doppelt dreifach so neugierig. In deinem Fall macht es einem das Soziale, die sozialen Medien sehr leicht. Du bist sehr umtriebig und da kommen wir auch noch zu. Wir kommen aber erstmal zu dem, was du sonst so in deinem jeden Tag Job machst. Und bevor du den anfängst, stehst du morgens auf und startest in den Tag. Und das ist meine erste Frage, nämlich wie bist du heute am Montag in den Tag gestartet, liebe Dina?
Du, ganz ehrlich, ich war letzte Woche im Urlaub und ich weiß nicht, wer das kennt, ja, nach dem Urlaub, man ist dann gewohnt, immer länger auszuschlafen und ja, heute war es doch relativ hart, aus dem Bett zu kommen. Ich bin eigentlich jemand, der super gut aus dem Bett kommt, aber heute Morgen, gut, aber dann ansonsten alles ganz normal, ich habe Zähne geputzt, meinen Tee getrunken, ein bisschen was gefrühstückt, ich hatte noch leckeren Ricotta aus Italien, den wir mitgenommen haben, den ich heute Morgen gefrühstückt habe. Ja. Und dann ging es los schon in die Firma.
Ja, also noch ein bisschen Italien-Feeling. Wo warst du genau in Italien? Ich bin sehr neugierig, du merkst schon.
Ja, wir waren in der Prosecco-Region. Mhm. Das ist unterhalb von den Dolomiten und so eine Stunde nördlich von Venedig. Und genau, da waren wir mit Freunden zusammen in einem ganz schönen Haus und haben so ein bisschen die Prosecco-Region genossen, aber auch einfach, also da sind dann so Berge, wo dann Seen sind und wir waren dann ein bisschen schwimmen, also einfach das Leben genossen.
Toll, hört sich toll an. Ich finde ja sowieso dieser nördliche Teil von Italien und also gerade auch so an den Seen, es hat schon einen Grund, warum da viele Celebrities Urlaub machen und sich irgendwie Häuser kaufen. Es ist auch verdammt schön, oder? Also ich meine Berge himmlisch. Und See, kann man nicht viel verkehrt machen. Essen brauchen wir nicht drüber reden. So, jetzt ist aber Urlaub vorbei. Du gehst also wieder an deine Arbeitsstelle und das habe ich gar nicht so richtig nochmal vorgestellt. Also du bist Geschäftsführerin bei SK Laser, an der Stelle geschäftsführende Gesellschafterin, ich frage mal so nosy nach, oder Geschäftsführerin?
Ja, also ab Mittwoch dann geschäftsführende Gesellschafterin.
Ach, ab Mittwoch, wow, wow. Ja, guck genau. Mal, was wir für einen tollen Moment haben. Also ja. SK Laser, ein Unternehmen, das sich mit Laser, wie genau, das erklärst du uns bitte, beschäftigt, also nicht selbst lasert, sondern Maschinen herstellt, die Lasern ermöglichen, also ein Industrieunternehmen, hier ansässig in Wiesbaden. Und du bist, so wie ich das recherchiert habe, seit 2019 in der Geschäftsführung, bist noch in Jahren sehr jung. Ich bringe dich nicht in die Verlegenheit, dein Alter zu nennen, es sei denn, du willst es unbedingt.
Och, ich habe da jetzt, kein Problem.
Jetzt ein
ich
guter
bin 31. Moment. Ich bin 31 Jahre alt, hatte gerade Geburtstag.
So, jetzt rechne man zurück, also mit 26 in die Geschäftsführung. Da war wahrscheinlich zwischen Ausbildung und diesem Job nicht mehr so viel Luft, kannst du gleich mal aufholen. Aber was macht SK Laser, damit wir so einen Blick haben, nimm uns mal mit bei euch in die, ich sag mal, in die Maschinenhalle, in die Werkshalle, wie es da aussieht, was ihr macht.
Gerne. Also das Unternehmen wurde vor knapp 20 Jahren von meinem Vater gegründet. Und genau, mein Vater, der ist auch nach wie vor hier im Büro, 20 Stunden die Woche arbeitet er gerade noch hier. Und wir sind Hersteller von Lasermaschinen. Und wir sind so ein klassischer Maschinenbauer, die wir kundenspezifisch aufbauen. Unsere Maschinen sind für die Oberflächenbearbeitung mit dem Laser, das heißt Markieren, Schneiden, Kunststoffschweißen und Abtragen von zum Beispiel Rost oder Beschichtungen. Und wir bauen die kundenspezifisch auf. Unsere Kunden sitzen alle in der Industrie und da in jeglichen Branchen, die man sich vorstellen kann. Also die Klassiker in Deutschland, Automobil beispielsweise, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, der Maschinenbau selber ist unser Kunde. Also es ist wirklich ganz breit gefächert. Wir verkaufen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Von uns stehen Maschinen in Chile, in Korea, in Australien, also wirklich ganz weit verteilt. Und das Besondere ist bei uns, dass wir diese Lasermaschinen kundenspezifisch aufbauen.
Also je nach Wünschen. Aber wie du es berichtest, es geht also um anorganische Oberflächen. Also es geht nicht um beispielsweise Augenlasern, sondern wirklich Metall, genau. Kunststoff. Gibt es auch, was kann man denn noch lasern?
Holz zum Beispiel können wir. Also das wäre dann schon ein organisches Material. Ja, oder stimmt. Auch Papier und Pappe können wir auch. Aber wie du sagst, also pass auf, bei Laser gibt es von der Augen-OP bis zum Metalldurchschneiden. Und wir sind nur ein kleiner Ausschnitt davon, nämlich die Oberflächenbearbeitung. Mhm. Also kann man sich ja gut vorstellen, mit einem Laser, mit dem man eine Augen-OP macht, da darf man natürlich nicht oder da kann man nicht Stahl durchschneiden, ist gar nicht möglich. Und genauso könnte man mit unseren Lasern beides auch nicht machen. Genau, bei uns ist aber eben möglich, zum Beispiel in einem Auto muss jedes Bauteil mit einer Seriennummer gekennzeichnet werden. Und wie kommt diese Seriennummer da drauf? Mit dem Laser.
Mhm. Okay. Gut, also wenn man da ein bisschen überlegt, das ist wieder so ein typisches, ich habe ja ein neues Wort gelernt vor 2 Wochen, ein Hidden Champion, es ist aber, ich habe das Wort gelernt, nämlich Open Champion. Ich war nämlich auf der Hinterland of Things in Bielefeld, eine ganz tolle Messe, ich weiß nicht, ob du sie kennst oder Konferenz, wo mutmaßlich viele Unternehmen sind, die so wie ihr aufgestellt seid, also die wirklich die Schraubenhubers und KKG, sage ich an der Stelle immer, also die wirklich so mit beiden Beinen in der Realwirtschaft stehen und die sagen, wir sind von den Hidden Champions, gehen wir zu den Open Champions, weil ohne euch, ja, also Unternehmen wie SK Laser, funktioniert der Laden hier mutmaßlich nicht so gut, oder?
Also ich finde das immer, das ist sehr schmeichelhaft und ich denke auch, diese B2B-Welt, die ist ja für ganz viele Leute total, ja, unbekannt. Ja, aber absolut. Eigentlich, also unsere Laser werden bei so vielen Produkten, mit denen wir alle tagtäglich zu tun haben, eingesetzt. Also eigentlich finde ich immer das total spannend, was man mit dem Laser alles macht. Und dann kommt wieder ein Kunde und hat da einen vollkommen abgedrehten Anwendungsfall. Also wirklich das Verrückteste war, als uns jemand angesprochen hat, ob wir Mondstaub zusammenschweißen können.
Mondstaub, also M-O-D. M-O-N-D.
Oh. Der da oben im Himmel, genau.
Der da oben im Himmel.
Wirklich abgedreht, ja. Also das ist so spannend, was alles passiert. Und das ist natürlich jetzt vollkommen abgedreht. Aber wie gesagt, jeder hat tagtäglich was in der Hand, was gelasert ist, ohne es zu wissen.
Und gab es bei dir jetzt selbst schon immer eine Faszination für technische Zusammenhänge, vielleicht auch für das, was man nicht auf den ersten Blick sieht, und oder warst du eigentlich gedanklich und auch von deiner Ausbildung in einer ganz anderen Richtung unterwegs?
Also wenn ich jetzt so in die Schulzeit zurückblicke, dann haben mir diese ganzen naturwissenschaftlichen Sachen echt Spaß gemacht. Ich habe auch Mathe als LK gehabt, aber auch Kunstgeschichte. Mhm. Und in der Schule heißt es ja noch Kunstgeschichte, habe ich später studiert. Also ich habe aber erstmal angefangen mit Wirtschaftswissenschaften. Ich wusste einfach überhaupt nicht, was ich studieren soll, habe also das studiert. Und nach dem zweiten Semester habe ich dann ein Doppelstudium angefangen, also das heißt Wirtschaftswissenschaften weitergeführt und Kunstgeschichte und Philosophie noch dazu genommen. Ich habe beide Bachelor dann auch gemacht und da dachte ich, ich werde Kuratorin im Museum.
Oh.
Genau, also das Unternehmen war noch ganz weit weg für mich und ich hatte da überhaupt kein Interesse dran einzusteigen, hatte meinem Vater das auch schon gesagt. Und habe da so meine Liebe, mein Herzblut, das in der Kunstgeschichte für mich liegt, verfolgt. Und dann habe ich so ein längeres Praktikum gemacht beim Städel. Leute hier aus der Region wissen, wovon ich rede. Mhm. Eines der größten Museen Deutschlands, hier in Frankfurt ist das. Und ich dachte, mein Karriereweg fängt hier an. Jetzt geht's richtig los bei mir.
Erster Tag, ja, das Herz geht auf und dann.
Genau. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass das alles gar nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Also man hat natürlich super wenig mit der Kunst selber zu tun. Ich habe ganz viel Word-Dokumente erstellt und irgendwie Excel-Listen oder sowas. Und die Entscheidungs Möglichkeiten, wie ich sie von meinem Vater kannte, die waren nicht gegeben im Museum. Also was dann hinterher in der Ausstellung hängt, ist nicht unbedingt immer nur die Entscheidung eines Kurators. Mhm. Und das fand ich irgendwie alles total, ja, das war so ein enges Korsett und das hat mir nicht gut gefallen. Und man muss ja auch sagen, von meinem Vater kannte ich es ja anders. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich möchte ich gerne Unternehmerin werden. Und dann habe ich natürlich überlegt, möchte ich selber gründen. Und diese Gründungsphase von meinem Vater, 2005 ging das los, die habe ich doch als sehr hart und sehr entbehrungsreich in Erinnerung. Und ich glaube, es ist eine Riesenchance, ein Unternehmen übernehmen zu können. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und der Laser, ich habe damals total Respekt gehabt, irgendwie schaffe ich das mit dem Laser, ja. Und ich habe das ja jetzt nicht studiert, aber ich bin sehr stark in das Technische reingegangen. Ich habe dann bei uns ein Jahr lang in der Konstruktion gearbeitet. Und das ist schon so, du packst dir vieles drauf und jetzt finde ich den Laser total cool.
Ich würde da gerne noch mal kurz bei dem Gedanken bleiben. Du hast ja auch Philosophie studiert. Vielleicht magst du da mit mir ein bisschen auf diese Gedanken eintun. Glaubst du, dass das etwas ist, was wir uns so als kleine Erkenntnis mal ins Heft schreiben sollten, dass Dinge oft ganz anders sich anfühlen, als sie von außen aussehen? Gerade berufliche Wege. Ja, wir haben ja alle so Vorstellungen, auch wenn man neu in die Berufswelt kommt, ins Arbeitsleben und denkt, ah, das ist ganz toll. Ich wollte zum Beispiel immer Journalistin werden. Okay, jetzt bin ich so halbwegs da gelandet wieder, aber mit vielen Umwegen, weil der eigentliche Alltag dessen, den ich mir dann mal ein bisschen anschauen konnte, dann doch anders war, als ich dachte. Ja. Glaubst du, das ist eine kleine Wahrheit oder eine kleine Weisheit, die wir Menschen, die vielleicht am Anfang ihres beruflichen Lebens stehen, mitgeben könnten?
Absolut. Und deswegen sind so Sachen wie Praktika so wichtig, irgendwo reinzuschnuppern Und ich habe auch ganz unterschiedliche Praktika gemacht. Also ich war dann zum Beispiel auch einmal bei RTL Aktuell. Das ist der Nachrichten, das sind die Nachrichten von RTL und durfte da in der Redaktion mitmachen. Ey, das war so cool. Aber habe ich dann auch gemerkt, das ist auch nicht so meins. Ja? Und deswegen, ich empfehle das jedem, macht so viele Praktika wie möglich, geht in den Semesterferien oder so da rein und schaut euch das mal an. Und schon einen Monat kann so viel zeigen, kann so viel erklären und dann in 3 Monaten lernst du so viel. Also das ist schon ganz wichtig. Aber ich glaube sogar, dass diese Wahrheit noch viel weiter spannbar ist. Ich glaube, dass fast kein Leben genauso ist, wie es von außen aussieht.
Also das ist auch absolut, oder?
Ich sehe das immer wieder in dieser Social-Media-Welt, in der wir leben, wo man alles wunderbar retuschieren kann und wir eben einfach einen Highlight-Reel haben und auch die Leute, die so extrem anfassbar und authentisch rüberkommen, auch das ist ja in einer gewissen Art und Weise präsentiert. Also es gibt ja so Studien, dass sogar kleinste Teilchen unter Beobachtung sich immer anders verhalten, als wenn sie nicht beobachtet werden oder wenn sie denken, nicht beobachtet zu werden. Und das ist, deswegen denke ich, man darf, egal bei was, nie denken, dass es von außen, also dass es von innen so ist, wie es von außen scheint. Ja? Mhm. Immer mal reingehen und gucken.
Also nichts ist, kann das Gefühl, das innere eigene Erleben ersetzen. Das kann man auch nicht simulieren. Das kann man nicht vorwegnehmen und auch nicht durch noch so schlaue Gedanken. Und was mir auffällt, ich habe jetzt relativ viele Nichten und Neffen, die jetzt auch schon zum Teil mitten im Erwachsenenleben sind, zum Teil aber noch heranwachsend oder auch meine Kinder, wie krass die denken, an der Stelle muss ich wirklich mal das, aus meiner Sicht Jugendwort krass nehmen, krass, das Denken ist in Richtung, ich muss das studieren mit dem Vertiefungsfach, damit ich das und das machen kann. Und wir wissen ja, so ungefähr das Gegenteil ist der Fall. Meine Güte, viele von den Berufen, die es in 30 Jahren geben wird, wir haben nicht mal eine Ahnung davon.
Ja, und ich, also was ich zum Beispiel auch sehe, die Leute, das hatte ich ja genauso, ich habe auch gedacht, oh mein Gott, was studiere ich denn jetzt? Und als ich dann nur Wirtschaftswissenschaften studiert habe, so ein generalistisches Studium, habe ich irgendwie gedacht, ich laufe in die komplett falsche Richtung und was will ich denn jetzt wirklich? Habe ich furchtbar unter Druck gesetzt während meines Bachelors, was will ich denn jetzt wirklich machen? Und ich, wenn ich jetzt rückblicke, ja, mit 27 bin ich hier eingestiegen bei SK Laser im Sommer 2019 und da habe ich so wenig noch gewusst und habe noch so viel zu lernen gehabt und ich bin jetzt 31, ich weiß jetzt schon, wenn ich mir meinen Vater anschaue, was der alles an Erfahrung hat, da wird noch so viel kommen. Deswegen absolut. Und dann, was ich auch immer interessant finde, die Sinnsuche. Also wir wollen ja alle einen Job haben, wo man eben ganz viel Sinn irgendwie drin sieht. Und wenn man aber noch gar nicht so viel weiß und gar nicht so viele Jobs kennt, dann habe ich das Gefühl, diese Sinnjobs, die beschränken sich dann auf einmal sehr stark zum Beispiel auf NGOs. Mhm. Ja? Und das ist super Arbeit, die da geleistet wird. Aber auch mein Job zum Beispiel bietet mir unglaublich viel Sinn. Mhm. Also ich schöpfe einen riesigen Sinn daraus, das Unternehmen meines Vaters weiterzuführen, hier für Jobs einzustehen, Leuten die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Für mich ist das ein Riesensinn, den ich da habe.
Absolut.
Aber den habe ich ja auch erst gefunden mit der Zeit. Ja.
Das ist also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf die Gefahr, euch zu langweilen mit dem Thema Denken in Möglichkeiten. Das 5. Good Work Prinzip, hier ist es wieder par excellence. Und ich sage an der Stelle auch oft, Purpose ist ein wichtiges Thema, ja, also die Suche nach dem Sinn. Wobei ich ja auch ganz fest der Überzeugung bin, der erschließt sich vor allen Dingen im Tun. Ja, wir haben vielleicht eine näherungsweise Ahnung, aber wie du das auch schön schilderst, wenn wir uns da sehr schnell schon einschränken, dann landen wir vielleicht in einer Ecke, die möglicherweise genau die richtige ist, vielleicht aber auch nicht. Wir begrenzen und beschneiden unsere Möglichkeiten, bevor wir es überhaupt ausversucht haben. So, jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zurück auf den Boden und wir können da gerne auch noch die Tempi und die Abstraktionsniveaus gerne noch ein bisschen variieren heute in unserem Gespräch. Also bist du direkt nach dem Studium in das Unternehmen eingestiegen, schon mit der Idee auch mal die Nachfolge anzutreten oder war das erstmal so, ich probiere das mal aus, ob das überhaupt was für mich ist. Was war so ganz ehrlich dein Gefühl am ersten Tag?
Ja, also ich bin eingestiegen und habe das direkt nach dem Masterstudium gemacht, also Master fertig, dann bin ich hier eingestiegen. Und genau, also das Ziel war für mich auf jeden Fall, ich mache die Nachfolge. Ich hatte furchtbar viel Unsicherheit, ob ich das alles schaffen kann. Also bin ich schon so weit fachlich, also ich war natürlich überhaupt noch nicht so weit. Schaffe ich das auch kapazitätsmäßig? Ich habe ja immer gesehen, wie viel mein Vater gearbeitet hat. Werde ich das auch auf die Bühne bringen? Diese Fragen haben mich sehr stark gequält am Anfang. Und ich habe auch damals mit meinem Vater besprochen, das erste Jahr über kann ich auch immer noch aussteigen, ja, und kann immer sagen, hier, ich mache das doch nicht. Aber die Erwartungen, die ich an mich selber hatte, die waren schon enorm. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich immer dieses Ziel vor Augen, ich mache hier die Nachfolge. Und ich bin auch übrigens nicht direkt eingestiegen als Geschäftsführerin, das wurde ich erst 2022. Ich war erstmal bei uns Trainee und dann Prokuristin und dann irgendwann bin ich Geschäftsführerin eben geworden. Und als ich eingestiegen bin, das war nicht so eine leichte Zeit für mich. Ich glaube, alle, die wirklich dann mal in der Nachfolge sind, haben, ich nenne es, die Mauer an Verantwortung erlebt. Also du kommst rein und du bist ja total grün hinter den Ohren, hast keine Ahnung von irgendwas. Ich wusste nicht, was ein Langloch ist. Ich hatte noch nie ein Angebot geschrieben und so weiter. Und dann gehst du eben die Verantwortung für dich und dein eigenes Leben ein, die ja doch mitunter relativ weitreichend ist in so einem Familienunternehmen. Das hieß bei mir dann auch direkt für meinen Mann eine gewisse Verantwortung einzugehen. Wir sind dann nämlich hier nach Wiesbaden gezogen. Wir haben davor in Frankfurt gewohnt. Dann eben auch für das Leben meiner Eltern bin ich eine Verantwortung eingegangen. Also ansonsten hätte mein Vater wahrscheinlich das Unternehmen verkauft. Ich gehe eine Verantwortung hier für die ganzen Mitarbeiter ein, die sich ja darauf verlassen, dass es weitergeht. Und natürlich auch für Kunden und Lieferanten gehst du ja eine Verantwortung ein, indem du eine Kontinuität hier gibst im Unternehmen. Und das hat mich doch ja so ein bisschen umgehauen. Mhm. Und zudem muss man sagen, mein Vater und ich hatten keinen Plan, als wir hier angefangen haben. Also erstmal haben wir ins Büro von meinem Vater einen weiteren Tisch gestellt und ich sollte da einfach dann an dem Tisch sitzen und quasi zuhören, was mein Vater macht und dabei dann lernen. Und das hat halt gar nicht funktioniert. Also nach 2 Monaten war ich komplett runtergerockt und habe so gedacht, also so kriegen wir das nicht hin. Und wenn wir so weitermachen, dann klappt das nicht mit der Nachfolge. Und dann haben wir 1, 2 Sachen geändert. Als erstes bin ich quasi rotiert bei uns im Unternehmen und habe mir alles angeschaut. Also wie funktioniert Buchhaltung? Wie funktioniert Vertrieb? Wie funktioniert die Produktion? Ja, also ich habe angefangen, hatte dann auch so komplett Workwear und habe dann hier angefangen zu sägen und zu schrauben. Und dann, wie gesagt, eine ziemlich lange Zeit, also 1 Jahr in der Konstruktion, was bei uns so die Schnittstelle ist. Also in der Konstruktion entstehen unsere Maschinen am PC. Und davon werden dann die technischen Zeichnungen abgeleitet, quasi die Baupläne. Und dann wird die Maschine gebaut. Und das war für mich wirklich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und eine andere Änderung, die wir reingebracht haben, ist, dass wir eine Beraterin engagiert haben. Die begleitet uns nach wie vor. Also so alle, ja, am Anfang natürlich ein bisschen häufiger. Jetzt vielleicht so, also ich sag mal, alle 6 bis 8 Wochen kommt die zu uns. Und dann machen wir so einen kleinen Workshop zusammen, also so einen halben Tag. Und dann am Anfang zum Beispiel immer mit meinem Vater und mir zusammen. Und jetzt mit mache ich das zum Beispiel auch dann irgendwie mit ausgewählten Mitarbeitern, also zum Beispiel dann Vertrieb nur oder kaufmännischen Leiter und Produktionsleiter zusammen, also so ausgewählte Gruppen quasi. Und wir arbeiten eben an dieser Transformation des Unternehmens, was so eine Nachfolge halt ist. Und mit der haben wir dann auch einen Meilensteinplan aufgestellt. Das war wirklich richtig gut.
Okay, also da waren ja jetzt schon ganz viele Punkte drin. Was du so eingangs beschrieben hast, erstmal, du sagst, der Druck, dieser Druck für Verantwortung für dich, für dein Leben, für das Unternehmen, für deinen Mann, letzten Endes für ganz viele. Du warst ja da noch super, super jung, bist jetzt immer noch jung. Was ist deine Vermutung? Ist das eher ein Druck, den du von außen gespürt hast und innen irgendwie aufgegriffen hast? Oder kam der wirklich aus dir selbst raus?
Ja, ich glaube, der kam definitiv aus mir selbst raus. Also ich bin so ein Mensch, der Dinge gut machen möchte, der sogar am besten noch besser als gut, ja. Mhm. Und sehr hart mit sich selber ins Gericht geht. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch erwartet, dass ich quasi von Anfang an alles kann, dass ich schon eine Top-Führungskraft bin und dass Personalführung ich quasi so ja, im Schlaf gelernt habe.
Hm. Heute musst du lachen.
Ja, ja. Ja. Und also das kam von innen. Und ja, auch weil dann irgendwie ich nicht diesen Erwartungen direkt entsprochen habe, logischerweise, habe ich mich total fertig gemacht und habe total an mir gezweifelt. Habe daran gezweifelt, dass ich das jemals schaffen kann. Und wie soll ich jemals hier Geschäftsführerin werden, habe ich mich gefragt. Hm. Und mein Vater, weiß ich noch, dann saß der da mit mir und dann, Dina, ich traue dir das zu. Ich denke, du kannst Geschäftsführerin werden. Und es war so gut, das zu hören, auch wenn ich selber noch nicht geglaubt habe. Hm. Aber dass wenigstens mein Vater das in mir gesehen hat, oh, das hat mir so geholfen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich meine, letzten Endes ist das ja auch etwas, worum viele kämpfen, auch in so einer Konstellation, die Anerkennung, das Vertrauen der übergebenden Generation zu bekommen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Wie haben die Kollegen, die Mitarbeiter reagiert? Wie wurdest du überhaupt eingeführt? Hat dein Vater gesagt, hier ist meine Tochter Dina und gewöhnt euch schon mal ins Gesicht, die wird bald euer aller Chefin? Oder wie wurde das anmoderiert? Also das stelle ich mir auch nicht so ganz ohne vor.
Ja, also ein paar kannten mich ja schon. Ich habe ja immer hier schon während der Schulzeit und während des Studiums mitgearbeitet. Also war viel auf Messen dabei. Ich habe schon so YouTube-Videos mal für uns gemacht und war irgendwie auf so ein, zwei Veranstaltungen dabei. Ich habe auch hier im Büro schon mitgearbeitet in der Schulzeit. Und also das heißt, ein paar kannte ich schon. Und mein Vater hatte das irgendwie schon hier durchsickern lassen, als ich noch nicht drin war im Unternehmen, dass ich das jetzt machen werde und dass ich jetzt hier das Unternehmen übernehmen werde. Und mein erster Tag oder meine ersten zwei Wochen waren aber so, dass mein Vater im Urlaub war. Wie gesagt, ich bin in der Sommerzeit gekommen. Und ja, das war wirklich Horror für mich. Da saß ich dann eben an diesem Schreibtisch in dem Büro meines Vaters und hatte ja wirklich von Tuten und Blasen noch keine Ahnung und habe dann irgendwie gedacht, ich müsste jetzt hier wie eine Chefin reagieren. Und die Leute kamen natürlich auch direkt zu mir mit ihren Fragen und ich so, oh mein Gott. ja, also die Leute haben total gut reagiert und ich glaube, das einmal hängt damit zusammen, dass ich irgendwie halt diese Stabilität hier reingebracht habe und gezeigt habe, es geht weiter. Die haben ja auch gesehen, dass mein Vater ein bisschen älter wird. Und dann, glaube ich, dieses Zusammenarbeiten mit jeder einzelnen Person, das hat gezeigt, dass ich das unendlich ernst nehme. Also, dass ich mir total die Mühe gebe. Und ich habe mal, also unsere Beraterin hat mal gesagt, dass es also dass es drei Arten von Nachfolgern gibt, irgendwie die sich ins Gemachte, also quasi die von Beruf Tochter oder Sohn sind, dann die denken, alles besser zu wissen und dann die Lernwilligen. Und nur die Lernwilligen werden erfolgreich sein. Und ja, ich wusste am Anfang noch nicht alles, aber ich war total lernwillig und ich habe mich so reingekniet. Und auch nach wie vor, ich arbeite hier operativ mit, ich ziehe den Karren hier weiter raus und mache auch Vertrieb. Ich bin ja so aktiv auch mit unseren Kunden. Und ich glaube, das zu sehen, diesen Willen, den ich habe, das hat für die Leute viel Vertrauen, hat viel für viel Vertrauen gesorgt.
Es geht ja immer um, ich auch nochmal vielen Dank für diese drei Perspektiven, habe ich so auch noch nicht gehört, finde ich total schön. Es geht ja auch in so einer Konstellation, glaube ich, ganz oft um, ich sag's mal jetzt hochtourig, um die Legitimation von Macht. Also sagen die Mitarbeitenden, ja okay, das ist halt jetzt die Tochter, also ist sie quasi in der Rolle, weil sie das Unternehmen nun mal geerbt hat oder erben wird. Da ist dann immer so die Frage, wie die innere Legitimation aussieht, also ob die dann wirklich auch so voll mitgeht. Dann kommt es ja oft über das Expertentum, was du ja nachweislich so noch nicht hast. Und dann gibt es ja vielleicht noch eine dritte, vierte, fünfte Variante. Was würdest du sagen, was sind die Quellen deiner Legitimation von Gestaltungsraum, nennt was so Macht, haben wir ja immer gar nicht so.
Also ich glaube, ich glaube, erstmal war wirklich dieses Antreten, Dasein, immer pünktlich Dasein, immer, also erstmal diese Verlässlichkeit. Das ist es, glaube ich. Ich glaube, die Verlässlichkeit war das Erste, was es gebracht hat. Und dann haben die Leute eben peu à peu diese Transformation gesehen. Ja, also zum Beispiel, ich kam ja in einer Zeit, die für uns nicht so einfach war hier im Unternehmen. Also 2019 kam eben die Automobilkrise und in der Zeit war mein Vater einfach oder war unser Unternehmen sehr stark auf die Automobilbranche ausgerichtet. Und die waren alle furchtbar verunsichert in der Branche, weil man nicht wusste, geht das jetzt mit E-Autos weiter oder der Verbrenner, was machen wir hier eigentlich? Mhm. Und da mussten wir durch. Und dann kam ja im März 2020 die Corona-Zeit. Und die hat für uns eine ganz schlimme Sache bedeutet. Und das waren, die Messen sind alle weggefallen. Und die Messen waren damals das Vehikel, worüber wir unsere Neukunden getroffen haben.
Vertriebskanal oder Business genau. Development, ja.
Mhm. Ja. Und das war wirklich wichtig für uns. Das war das, was mein Vater auch immer sehr stark betrieben hat. Und ich habe dann eben angefangen und habe geguckt, dass wir das online schaffen. Ja? Und wenn du dann halt deine erste Maschine verkaufst und die Leute sehen, ah, okay, das funktioniert. Und da, wo die hingeht, das ist der richtige Weg. Ich glaube, das ist auch total wichtig. Mhm. Und man muss ja auch sagen, am Anfang war ich ja überhaupt nicht als Chef unterwegs. Also am Anfang, als ich dann hier mit den Leuten zusammengearbeitet habe, habe ich gesagt, pass auf, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Erklär mir mal, wie es geht, damit ich das überhaupt ein bisschen einschätzen kann. Und da haben die anderen mir das ja gezeigt, wie das funktioniert hier im Unternehmen. Dann habe ich eben still und heimlich da meine LinkedIn-Sachen irgendwie parallel angefangen und war dann irgendwann durch die Konstruktion eben so weit, dass ich auch fachlich mitdiskutieren konnte. Und ganz ehrlich, so richtig als Chefin wahrgenommen wurde ich auch erst was später. Ja? Hm. Es war vielleicht vorher schon klar, die Dina wird das hier irgendwann übernehmen, aber
da
bis die Leute dann.
Da noch nicht.
Genau, ja. Bis die Leute dann zu mir gekommen sind, um ein Personalgespräch zu führen oder um eine wichtige Entscheidung getroffen zu bekommen, das hat natürlich noch nicht sofort funktioniert. Mhm. Ja. Da mussten wir einige Schritte hier im Unternehmen gehen.
Und an der Stelle stelle ich euch gerne unseren heutigen Werbepartner vor, die R&V Versicherung. Die meisten von euch werden das Unternehmen kennen als Anbieter von eben Versicherungsdienstleistungen. Heute lenken wir mal wieder den Blick auf die R&V Versicherung als potenziellen Arbeitgeber für euch. Das Unternehmen hat 17.000 Mitarbeitende rund, davon die allermeisten hier in Wiesbaden am Standort, am Hauptstandort. Doch auch bei der R&V hat das Thema Remote-Arbeit Einzug gehalten. Flexible Arbeitszeitenorte sind dort selbstverständlicher Bestandteil der Arbeitsrealität der Mitarbeitenden. Auch beim Thema Frauen und Frauen in Führung ist die R&V umtriebig. Es gibt ein Format, das nennt sich Frauen in Führung, eine Netzwerkveranstaltung, die regelmäßig stattfindet und die dem Zweck dient, den Austausch und das Vernetzen, das Lernen, das Umsetzen speziell aus der Perspektive der weiblichen Führungskräfte bestmöglich zu unterstützen. Und aktuell gibt es zwei weibliche Vorständinnen, auch mehr als der Bundesschnitt. Also von daher, nicht nur für euch weiblichen Hörerinnen bei Good Work, sondern für alle, wenn die R&V als potenzieller Arbeitgeber für euch spannend klingt, dann klickt doch mal rein in jobs.ruv.de, alles kleingeschrieben. Dort findet ihr alle derzeit offenen Stellen. Und wer weiß, vielleicht seid ihr ja bald schon an Bord der R&V. Wie anspruchsvoll ist es, da das richtige Maß an Ehrfurcht, an vielleicht auch Demut gegenüber der Erfahrung der Kollegen, der altgedienten Kollegen und Kolleginnen an den Tag zu bringen und auch sich hinzustellen, zu sagen, ich kann das noch nicht, ich weiß das nicht, was ja vollkommen klar ist. Und auf der anderen Seite doch auch so eine Entwicklung vorzubereiten, wo du sagst, ich möchte aber in die Position der Stärke und der Verantwortung kommen. Die spüre ich jetzt schon, diese Verantwortung. Das ist ja so ein gewisses, so ein gewisser Trade-off oder so ein Ausbalancieren, nennen wir es mal vielleicht so. Ist das ein Gefühl, was du nachfühlen kannst, also was dir so ging, dich zwischen diesen Polen hin und her zu bewegen?
Total. Hatte ich ganz viel, sowohl hier, sag ich mal, einfach grundsätzlich im Unternehmen und ganz besonders mit meinem Vater. Also die Erfahrung, die mein Vater hat, die werde ich niemals wettmachen können. Also erst zu dem Punkt, an dem ich genauso viel gearbeitet habe, so viele Jahre, wie er jetzt hat. Und dann bin ich auf dem Niveau, auf dem er jetzt ist. Und am Anfang habe ich ganz viel darauf vertraut, auf diese Erfahrung. Und er hat immer alle Entscheidungen mit mir durchgesprochen, was gut war, weil ich dann immer schon so eingebunden war. Aber ich habe ihm total vertraut. Und wenn er dann gesagt hat, so, das machen wir jetzt so, dann habe ich gesagt, ja, okay, finde ich auch gut. Und dann Schrittchen für Schrittchen fängt man an, zum Beispiel eine große Veränderung, die wir dann, ich weiß schon gar nicht mehr, vielleicht nach ein, zwei Jahren, irgendwie sowas, gemacht haben, die für meinen Vater nicht einfach war, wo mein Vater auch nicht so richtig dran geglaubt hat, dass das der richtige Weg ist, war den Vertrieb ein bisschen anders aufzustellen. Also, als ich reingekommen bin, hat mein Vater fast den gesamten Vertrieb bei uns geschultert. Mein Vater ist ein Vertriebsgenie und er ist der Eigentümer, was dazu führt, dass man mit sehr hoher Motivation da dran ist. Und alle kannten immer meinen Vater. Und also der hat das wirklich super gemacht. Aber das war natürlich jetzt nicht so nachhaltig im Sinne einer Nachfolge, weil wir haben ja eigentlich darauf hingearbeitet, dass mein Vater rausgeht. Und mein Vater hat quasi als einziger oder als die einzig richtige Option gesehen, dass ich das eins zu eins so übernehme, dass ich jetzt den Vertrieb so mache wie er. Und wie gesagt, ich bin im Vertrieb drin und ich finde es auch ganz wichtig, dass ich selber weiß, wie man hier die Maschinen verkauft. Und wir haben halt einfach so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar Großkunden, die eben gern die Chefbehandlung haben. Aber ich habe von Anfang an gesagt, das kann nicht die Zukunft sein. Das ist viel zu gefährlich, wenn das alles an eine Person gebunden ist. Und dann habe ich halt gesagt, Papa, wir müssen einen Vertriebler einstellen. Ja, und das war nicht so einfach, weil mein Vater eben da schon viele Tests gemacht hatte, schon das oft probiert hat und das alles nicht so erfolgreich war. Und er es dann ja hinterher immer weiter gemacht hat. Und ja, dann kam aber eben die Phase, wo ich eine eigene Meinung zu den Dingen entwickelt habe. Und das war eben so eine dieser Meinungen, wo ich mir ziemlich sicher war, das ist der richtige Weg, das ist die Zukunft. Und genau, und dann kam eben auch für ihn dann die Zeit, wo er einen Schritt zurück gemacht hat und dann gesagt hat, Dina, wenn du das so entscheiden willst, du bist die Zukunft, dann machen wir das so und ich trage das mit. Wir sind da jetzt auch sehr happy mit der Entscheidung. Und ja, und es bedarf natürlich einerseits von meiner Seite, ja, dieses Ausbalancieren und dann am Anfang eben erstmal zu vertrauen und dann immer selbstbewusster zu werden und immer mehr in die Verantwortung zu gehen. Aber es bedarf auch von meinem Vater, und da muss ich immer wieder sagen, das ist große Charakterstärke, die er da beweist. Von ihm bedarf es eben auch dieses Zurücktreten. Total. Und wenn du halt der Chef warst immer und halt auch jetzt echt eine Zeit lang daran gearbeitet hast, hier das Unternehmen zu haben, wie es jetzt halt läuft, da ist das gar nicht so einfach. Mhm.
Du schilderst das ja jetzt sehr positiv und das glaube ich dir auch, es kommt sehr authentisch rüber. Aber wenn man so ein Role Model dann irgendwo auch hat, wie einfach ist es trotzdem, du hast jetzt ein Beispiel genannt, mit dem Vertriebler so seinen ganz eigenen Stil der Unternehmensführung, ja, der Unternehmensführung, der Personalführung zu entwickeln. Also inwieweit gelingt dir das, dich so ein bisschen aus diesen Fußstapfen von deinem Papa zu emanzipieren und davon zu entfernen?
Also wir sind uns natürlich schon ähnlich in vielen Dingen, aber in ein paar Sachen halt auch nicht. Und mir hilft es total, meinen Vater so als Mentor zu haben. Also, keine Ahnung, irgendwie, ich sage jetzt mal, ich habe irgendwie ein aufwühlendes Gespräch und dann rufe ich direkt danach meinen Vater an und sage, Papa, das ist so und so gelaufen und ja. Mhm. Und dann sagt mein Vater irgendwie so, hier, das musst du so und so sehen und jetzt schlaf erst mal drüber und du kannst ja noch mal mit dem drüber reden. Also, das hilft mir total, weil ich auch weiß, das kommt wirklich, das ist der beste Rat, den der geben kann und der hat keine Ahnung, irgendwelche Hintergedanken oder sowas, der meint's wirklich gut mit mir. Und natürlich ist das nicht, Also es ist kein Ponyhof. Ja. Nachfolge ist kein Ponyhof. In der Führungsposition reinwachsen ist es nicht. Das ist mit viel Wachstumsschmerz, mit viel Persönlichkeitsarbeit verbunden. Ich habe das nicht als eine einfache Phase meines Lebens abgespeichert, die letzten 5 Jahre. Mhm. Und natürlich, das gehört auch zur Wahrheit. Ja. Also der innere Kampf, der Kampf dann auch immer wieder darum, ist das jetzt wirklich meine Meinung und ist das jetzt eine Meinung, für die ich eintreten möchte? Und dann muss man ja auch überhaupt mal erst für die Meinung eintreten und so. Also das natürlich ist das nicht einfach. Das ist ganz normal. Und man macht immer wieder Fehler und muss eben dann sich verbessern und daraus lernen. Und das ist eben dieser Wachstumsschmerz. Ja. Das ist ganz normal.
Und wenn ihr mal nicht einer Meinung seid, wo tragt ihr das aus? Im Unternehmen? Oder könnt ihr dann so Stichwort Grenze ziehen zu dem, was familiär passiert? Ich gehe mal davon aus, du hast deinen eigenen Hausstand, aber trotzdem gibt's ja Überschneidung. Wie gelingt euch das, das voneinander zu trennen?
Ja, also ich glaube, die 100-prozentige Trennung, die gibt es nicht in einem Familienunternehmen. Also es ist natürlich so, wenn jetzt irgendwie was zum Beispiel mit meiner Oma passiert, ja, und wir sind hier im Büro, dann reden wir auch im Büro darüber. Das ist dann einfach so ganz normal. Meine Mutter ist ja auch 2-mal die Woche hier. Das passiert einfach. Und genauso haben wir schon im Skiurlaub gesessen zusammen und dann kam irgendwie eine super Nachricht aus dem Büro und wir haben uns irgendwie in den Arm gelegt und dachten so, ja, super. Also das ist ganz normal für uns. Aber ein paar Grenzen zieht man natürlich schon. Also keine Ahnung, wenn irgendwie einer im Urlaub ist oder sowas, dann versuchen wir jetzt nicht da die ganze Zeit anzurufen. Als ich jetzt im Urlaub war, hat mein Vater nicht einmal angerufen. Das war echt super. Und so, ja, so machen wir das eben, dass wir es versuchen zu trennen. Aber andererseits ist das ja auch das Schöne, dass man eben mit der Familie zusammenarbeitet und eben diese Vertrauensbasis hat.
Es gibt ja diesen Spruch, wir sind hier eine Familie. Also bei euch stimmt's, bei euch beiden, aber für die anderen stimmt es eben nicht. Also deine Mitarbeiter oder eure Mitarbeitenden, das ist nicht Familie. Sprecht ihr trotzdem von eurem Unternehmen als wir sind eine Familie? Man hört ja das ab und zu mal. Ist das ein Bild, was du bemühst? Und
nein, gar nicht.
Wenn nicht und warum nicht? Mich würde das interessieren.
Weil wir eben keine Familie sind hier alle. Ja? Und es gibt genauso, dass ein Mitarbeiter dann mal kündigt oder sowas. Und so Dinge passieren einfach im Unternehmen. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist einfach ein Unternehmen. So ist das halt. Ja? Und ich finde das viel zu nah und anmaßend zu sagen, wir sind ja alle eine Familie. Weil, wie du schon sagst, für mich ist das eben zu einem gewissen Teil so. Aber ich würde niemals hier den Mitarbeitern sagen, wir sind ja alle eine große Familie. Was ich eher sehe als gutes Bild, ist der von einem Sportteam. Ja, wir haben ja jetzt gerade EM, da können wir das alle gut nachvollziehen. Es gibt eben in einem Sportteam irgendwie, ich sag mal, die Trainings, dann gibt's die Leute in der Abwehr, die Leute im Sturm, das Mittelfeld, die unterschiedlichen Abteilungen sind das irgendwie im Unternehmen und dann, sage ich mal, trainieren wir vielleicht auf einen großen Pokalsieg hin, ja, und dann gibt's das große Spiel und das ist vielleicht das große Projekt, was dann gestartet wird und dann beim Kunden zur richtigen Zeit eben abgegeben wird, also die Maschine ausgeliefert wird. Und das, finde ich, ist viel mehr ein Bild, was zu so einem Unternehmen passt. Und dann ist vielleicht einer mal krank, da muss eingewechselt werden. Das, finde ich, passt sehr gut.
Es ist ja manchmal eine Herausforderung. Jetzt nehmen wir mal die Perspektive ein, der Mitarbeitenden, sich in einem Familienunternehmen, was ihr ja seid, auch selbst einzubringen. Wie gelingt das? Was glaubst du? Was kriegst du da auch vielleicht mal kritische Stimmen zurückgemeldet? Weil das könnte ja wie so eine, ich sag jetzt mal, Zweiklassengesellschaft ist jetzt ein bisschen hart, aber schon eine Demarkationsgrenze laufen zwischen, da ist Vater und Tochter, die haben alles in der Hand und wir sind halt hier die Mitarbeitenden. Inwieweit gelingt euch das oder ist es überhaupt ein Wunsch von euch, da auch mehr Partizipation zu ermöglichen für die Menschen, die bei euch beschäftigt sind? Oder sagst du, nee, das ist hier schon so die Geschicke, die strategischen Überlegungen des Unternehmens, die wollen wir schon in der Familie lassen?
Also wir haben einen Produktionsleiter und einen kaufmännischen Leiter und die haben eben auch Personalverantwortung und die sind eingebunden auch in strategische Themen. Ja, das ist so. Und Also ich glaube eigentlich, dass bei uns im Unternehmen relativ flache Hierarchien gefahren werden. Also die Leute erzählen uns super viel, was sie gerne hätten, was sie gerne umsetzen möchten. Also das ist, da mache ich mir zurzeit nicht so die Sorgen. Und ja, also ich sag mal, klar könnten die Leute das denken. Jedoch muss man andererseits sagen, also zum Beispiel meine Mutter arbeitet bei uns, die macht so Löten und Verkabeln in der Elektronik. Und die ist ja gar nicht, sag ich mal, in strategische Dinge jetzt so mit eingebunden. Und die kriegt auch nicht von mir oder meinem Vater die Arbeitsaufträge, sondern eben von den Kollegen. Und ja, mein Vater und ich, wir sind beide die Geschäftsführer. Und natürlich haben wir gewisse Sachen nur wir in der Hand. Das ist aber meiner Meinung nach auch durch einfach die Rolle so. Ja, also ich habe da bisher noch nie Probleme vernommen. Ich glaube, dass wir das ganz gut schaffen, die Leute einzubinden und ihnen die Möglichkeit auch zu geben, sich hier zu verwirklichen. Mhm. Also ganz ehrlich, hier verwirklichen sich schon ganz schön viele Leute auch.
hört sich nach einem guten, nach Good Work an. Und wie Stichwort Good Work, New Work auch, sind das so Phänomene, die bei euch überhaupt Relevanz haben? Also nehmen wir mal, New Work ist mehr als Homeoffice, ich weiß. Aber ihr seid produzierendes Gewerbe und wir picken uns mal so ein paar Facetten raus aus der ganzen Welt. Flexible Strukturen, wer arbeitet wo? Also ich meine, ein Teil der Menschen sind ja nun mal physisch gebunden an die Werkstätte, nicht alle. Sind das Diskussionen, die ihr führt oder sagst du, nee, bei uns hat sich eigentlich jetzt auch durch Corona und durch die Pandemie nichts verändert?
Also es hat sich schon super wenig verändert. Es gibt Jobs, die gehen nur von hier. Und bei uns sind es schon ziemlich viele. Also auch Leute, die bei uns, ich sag jetzt mal, im Büro arbeiten, die dann zum Beispiel Muster machen. Ja? Oder eben Leute, die, keine Ahnung, an die Tür gehen, weil dann da Pakete ankommen. Gibt es schon einige auch klassische Bürojobs, die dann doch hier lokal gebunden sind. Und dann, was ich viel in der Branche gesehen habe, als quasi die im Büro sitzen oder vielleicht sogar noch die Ingenieure nach Hause gehen durften und die in der Produktion arbeiten, die mussten, alles in Anführungsstrichen, die mussten dann weiter arbeiten. Das hat in ein paar Unternehmen, die ich kenne, zu starken sozialen Ungleichgewicht geführt. Mhm. Und also da gibt's ja auch so dieses Blue Collar and White Collar. Mhm. Und das will ich gar nicht, dass das hier aufkommt. Es gibt Jobs, also zum Beispiel ein Vertriebler, natürlich, der fährt raus und der arbeitet auch von zu Hause aus, aber der kommt auch hier hin, weil er dann zum Beispiel Muster macht oder sowas oder hier Kunden empfängt. Und es gibt Jobs, da ist es natürlich möglich und da ist es ganz normal, auch sehr anerkannt. Aber viele Jobs oder der Großteil der Jobs bei uns findet hier vor Ort statt. Und ich glaube auch, das muss ich jetzt auch einfach mal sagen, dieses Homeoffice ist meiner Meinung nach ein Thema, wo Unternehmen sich sehr grundsätzlich entscheiden können. Und können, sage ich da ganz bewusst. Also zum Beispiel mein Mann, der hat ein Unternehmen gegründet, das gibt's jetzt seit 3 Jahren. Und die machen Softwareentwicklung. Und die sind fully remote. Mhm. Komplett. Ja. Und da funktioniert das super. Also die haben ganz tolle Strukturen eingeführt, fantastisch. Und wir sind ein produzierendes Unternehmen. Bei uns kommen die Kunden hierhin zu uns und gucken sich physisch unsere Maschinen an, in unserem Vorführraum und auch in der Produktion. Und meiner Meinung nach ist das eine ganz andere Art von Business als eben diese Software, die da in der Cloud entwickelt wird. Und deswegen glaube ich, kann man als Unternehmen schon sehr klar sagen, hier, ich bin ein Remote-Unternehmen oder ich bin eben ein Vor-Ort-Unternehmen und dann gibt es die Hybriden. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass Unternehmer sich nicht trauen, da ehrlich eine Position zu beziehen, aber es eigentlich gerne würden. Und ich denke, warum macht ihr es nicht? Weil wenn das eben für das Unternehmen gut passt und wenn die Leute das nicht wollen, dann können sie ja zum Beispiel zu so einem Unternehmen wie dem von meinem Mann gehen. Das passt ja, wenn es viel besser für sie passt, von zu Hause aus zu arbeiten. Zum Beispiel bei uns war es so, muss ich dir auch ehrlich sagen, in der Corona-Zeit, die Leute haben das sehr geschätzt, dass sie zur Arbeit kommen durften. Also so diese Mental Stability hatten wir ziemlich gute Ergebnisse, wenn ich mir das anschaue, in der Corona-Zeit.
Das kann ich mir total vorstellen. Jetzt ist es ja so, in dieser Realität, die du jetzt beschreibst oder jetzt in vielen Unternehmen, ich kriege ja eher so das andere Extrem mit, dass die Unternehmen, wie du das so sagst, ziemlich rumeiern und da nicht so eine richtige Haltung zu finden, was auch nicht leicht ist. Ja, auf der einen Seite haben wir jetzt über vier Jahre Erfahrung hinter uns. Die kriegen wir, ich sag an der Stelle, auch nicht mehr so unbedingt die Zahnpasta in die Tube gedrückt. Also wir können jetzt auch nicht so tun, als hätte es diese 4, 5 Jahre Erfahrung nicht gegeben. Und man darf sich ja intelligenterweise die Frage stellen, was ist für uns alle die bestmögliche Arbeitsweise. Und das ist in der Regel dann auch nicht unternehmensweit auszuschreiben, sondern muss man ein bisschen gucken. Schwierig ist es ja vor allen Dingen in so Unternehmen, wo beides möglich wäre und wo man eben diese Spaltung, die du beschreibst, doch tunlichst verhindern müsste. Also da ist ja jetzt dein Votum zu sagen, liebe Unternehmer, traut euch doch mal da eher einen State, also eine Haltung zu entwickeln. Bist du da zu den Themen auch im Austausch mit anderen produzierenden Unternehmen? Ist das was, was euch bewegt? Wenn man in LinkedIn guckt, denkt man ja, es geht um nichts anderes in der Arbeitswelt. Und wir alle wissen, die Arbeitswelt ist bunt und vielfältig. Sind das Themen, die du diskutierst oder sagst du?
Ja.
Was sind da so die Meinungen dazu? Würde mich mal interessieren.
Die allermeisten sehen das so wie ich. Aber es trauen sich eben nicht so viele, das zu sagen, weil die Leute Angst haben dann, so von wegen, ja, aber stopp mal, es funktioniert doch super, wenn die Leute im Homeoffice arbeiten. Und dann kriegst du aber mit, dass die Unternehmer zum Beispiel sagen, du, wir haben das probiert mit dem Homeoffice. Und es gibt ja dann diese Studien, die sagen, oh, das ist, die Produktivität ist gestiegen und sowas. Aber die sagen, ey, mein Team fällt komplett auseinander. Null Loyalität mehr. Es gibt halt natürlich die, die super gut arbeiten, aber es gibt eben auch die, die nicht so toll arbeiten im Homeoffice. Ich habe viel höhere, dass die Leute mehr kündigen und ich immer wieder mehr Leute suchen muss, ist viel höher dadurch, weil du bist nicht mehr so attached halt. Ne? Jetzt zum Beispiel bei meinem Mann, die haben eben diese super Tools da entwickelt, was die alles machen, um immer im Austausch zu bleiben. Aber das ist richtig aufwendig. Ja, also da muss man da schon reinbuttern. Geht halt nicht, dass du da, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, einmal im Quartal so ein Meeting machst oder sowas. Das geht halt nicht. Ja, genau, also ich tausche mich super viel aus, habe viele Kreise, in denen ich unterwegs bin, sowohl jetzt hier regional als aber auch sehr viel deutschlandweit. Und das ist ein Thema, worüber viel diskutiert wird, ja.
Was ich auch beobachte, weil ich kriege auch manchmal so ein bisschen implizit den Vorwurf gemacht, ja Jule, du redest ja auch nur mit den quasi White Collar, den Begriff finde ich ja auch schwierig und das stimmt nicht ganz. Deswegen, also ich höre da sehr, sehr genau hin. Was ich beobachte, vielleicht ist das auch eine Reizvokabel für dich, Stichwort 4-Tage-Woche, und ich will da auch gar nicht sagen, ich finde sie gut oder schlecht, sondern wir nehmen es einfach mal als Phänomen, dass solche Flexibilisierung von Arbeitsstrukturen, nennen wir es mal so ganz allgemein, dass das ja jetzt auch in eine Welt reinschwappt, wo man sich das vielleicht vorher nicht so vorstellen konnte. Stichwort produzierendes Gewerbe. Also interessanterweise ist ja gerade beim Handwerk ganz besonders oft, findet das ja Anwendung. Siehst du jetzt so einen Autonomiewunsch auch bei euren Mitarbeitern mehr, dass sie sagen, ja, also so ein bisschen mehr Flexibilität muss ja nicht gleich jeden Tag Homeoffice sein, aber da müssen wir schon auch mal gucken, dass das hier anders läuft. Wir haben hier nicht mehr 1970, oder? Sind das so Diskussionen, die von auch euren Mitarbeitenden kommen? Oder sagst du, nee, da gehen wir uns die Uhren ehrlicherweise ein bisschen anders?
Ich glaube, guck mal, wir sind ja ein kleines Familienunternehmen und die Flexibilität, die wir bieten, ist schon, wir sind sehr individuell in dem, wie wir hier mit den Leuten umgehen. Also das bedeutet, wenn jetzt eben einer mir sagt, Dina, mir geht es jetzt gerade nicht gut oder Dina, ich muss jetzt heute, keine Ahnung. Also zum Beispiel jetzt gerade jetzt im Urlaub, als ich da war, hat mir einer geschrieben, Dina, meinem einen Kind geht es nicht so gut, aber er ist eigentlich schon fit genug, aber er kann trotzdem noch nicht in den Kindergarten. Was mache ich denn jetzt? der kann ihn einfach mitbringen zu uns. Mhm. Ja, das ist gar keine Frage. Klar darf der jetzt nicht hier durch die Produktion springen, aber irgendwie an einem Tisch sitzen und was malen, kein Problem. Und das ist jetzt wirklich nicht was, was selten bei uns stattfindet. Und jeder hat auch die Möglichkeit, das zu tun. Oder wenn er halt sagt, oh Dina, ich, keine Ahnung, wir wollen jetzt heute was früher los, um da und da hinzufahren, kann ich jetzt schon gehen? So Möglichkeiten gibt es bei uns. Mhm. Und da versuchen wir wirklich sehr drauf einzugehen, was halt bei den Leuten privat ansteht. Und ja, also ich glaube, solange wir das machen, dass wir wirklich nach den einzelnen Leuten schauen, wie das bei denen, also dass wir das gut verbunden bekommen. Ich meine, dass wir alle arbeiten müssen. Ich glaube, das ist ja unbestritten.
Das,
ne,
war der Grund, wieso wir hier zusammengekommen
genau
sind. Genau. Wir haben uns eine Wertschöpfung verabredet. Ja.
Genau. Aber natürlich schauen wir, dass die Leute das auch gut mit ihrem normalen Leben verbinden, also mit ihrem Privatleben verbinden können.
Mhm. Und ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt genannt. Und viele, wo jetzt diese ganz harten Diskussionen sind, das sind ja viel auch Großunternehmen, Konzern, wo sowieso schon eher so dieses Gefühl auch im Raum steht, dass die eigene Arbeitsleistung eben nicht gesehen wird und nicht wertgeschätzt wird. Und wenn das dann noch zusammentrifft mit sehr starren Strukturen, von denen man vielleicht aus Gründen der Meinung ist, dass die nicht mehr in die Zeit passen, dass sie nicht mehr zeitgemäß sind, dann hat man ja sozusagen worst of both worlds, nämlich einerseits eine gewisse Anonymität und andererseits ein starres System. Und bei euch ist es so, ihr könnt vielleicht ein bisschen weniger flexibel bei bestimmten Dingen sagen, aber sehr individuell auf die Menschen schauen. Und das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den mal wirklich hier an der Stelle auch festzuhalten. Ja, weil das wiegt ja enorm viel, wenn ich das Gefühl habe, hier wird fair mit mir umgegangen, hier werden auch meine Bedürfnisse wahrgenommen. Klammer auf, natürlich im Rahmen dessen, was wir hier tun, nämlich zusammenarbeiten. Ja, ganz spannend, das nochmal zu sehen. Und ich versuche mal so eine kleine moderative Brücke hin. Du bist eine junge Frau, ja, also in einem technikgeprägten Unternehmen, also in einer Branche, die mutmaßlich wenig Frauen hat. Also ist das bei euch auch? Wie viel weibliche Mitarbeitenden habt ihr?
Also ich glaube, bei uns ist, ich glaube, wir kriegen noch gerade mal so 30% Frauen hin. Ja? Also das ist auf jeden Fall so und die arbeiten quasi alle nur bei uns in der Administration. Das ist schon leider so. Ja, also was kann ich dazu sagen? Das ist so, die Branche ist extrem männlich dominiert. Sowohl jetzt die Laserbranche als auch der Maschinenbau. Es gibt die Frauen und auch im Studium gibt es die Frauen, aber einfach nicht ganz so viel. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie zum Treffen der AG Laser, Arbeitsgemeinschaft Laser, da sind so alle Laserhersteller Deutschlands drin organisiert oder alle, die drin sein wollen, dann bin ich die einzige Frau. Das ist ganz normal für mich, komplett normal. So auf so einem C-Level vollkommen normal. Und ja, oder wenn ich auf einen Maschinenbaugipfel gehe oder sowas. Ja, es gibt ein paar Frauen, aber die fallen halt alle extrem auf. Am Anfang habe ich mir furchtbare Sorgen gemacht, wie ich denn als junge Frau so ein Unternehmen, so ein technisches Unternehmen übernehmen kann. Und je mehr ich reingekommen bin, je mehr ich gearbeitet habe und je mehr ich auch in die Technik eingestiegen bin, desto unproblematischer wurde das für mich. Man muss aber eine Sache sagen, diese Branche hat einen riesen Vorteil und zwar ist das keine chauvinistische Branche. Also ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn das alles so über einen Kamm geschert wird. Quasi männlich dominierte Branche ist auch direkt eine chauvinistische Branche. Es gibt sicherlich Branchen, auf die das zutrifft, aber nicht auf den Maschinenbau. Und das meine ich wirklich so ernst. Ich habe hier so tolle, handfeste Menschen kennengelernt, mit denen man gern mal, sage ich mal, so ein Bier trinken geht. Ja, das sind ganz gute Menschen und ich habe Diskriminierung als Frau super, super selten erlebt. Also ich war jetzt zum Beispiel letztens in einer anderen Branche unterwegs. Ich werde jetzt nicht sagen, welche das war.
Schade, Sina. Jetzt sind alle ganz neugierig. Und, also ich zumindest.
Und ich hatte so ein, ich habe ja immer so pinke Anzüge oder sowas an. Ich hatte einen pinken Anzug an, also farbige Anzüge habe ich an und das, dieser war pink. Und ich habe einen Vortrag gehalten. Und kam eben vor meinem Vortrag schon an und da war dann irgendwie so Kaffee, get together, stand in so einer Gruppe und hat mich vorgestellt und dann hat einer ernsthaft meine Hand ergriffen und gesagt, ach, und die Praktikantin ist auch da.
Wow.
Und Und da dachte ich echt so, boah, krass, das ist mir ja schon Ewigkeiten nicht mehr passiert. Also sowas habe ich vielleicht mal erlebt irgendwie während meiner Studienzeit, als ich dann da in hohen Pumps und kurzem Röckchen auf einer Messe dann von Escalaser mitstand, wo ich noch nicht so wusste, wie ich mich auch wohlfühle. Aber das ist schon Ewigkeiten mir nicht mehr passiert. Ja, ich glaube, für den Mann war das hochpeinlich hinterher, als ich dann danach auf die Bühne gegangen bin.
Oh, ich finde das jetzt ehrlich gesagt ganz schön. Ich habe da, mein Mitleid hält sich in Grenzen mit ihm.
Aber wirklich, sowas passiert mir gar nicht so. Ja? Also ich bin auf normalen Kundenterminen und mit den Lieferanten und so bin ich unterwegs. Und immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, das erlebe ich gar nicht, sowas. Und natürlich ist das ein Moment des, jetzt ist hier irgendwie anders. Also irgendwie letztens hat sich jemand entschuldigt, dass er nicht in der Gruppe zuerst mich begrüßt hat, weil ich ja die Frau bin, als die einzige Frau in der Gruppe war. Aber also das ist, finde ich, vollkommen unproblematisch. Ja. Und also ich finde es ja eher auch gut, wenn ich einfach ganz normal in der Gruppe
wahrgenommen bist. Ja.
Ja, genau. Also ganz normal behandelt werde.
Und in der unkomplizierten und bodenständigen Art und Weise, wie du das jetzt hier schilderst, wie du vorgehst, mag ja vielleicht auch ein bisschen das Thema drin liegen. Ist es für dich trotzdem ein Anliegen dafür, etwas zu tun, dass mehr Frauen in der Branche oder sich für die Branche entscheiden? Und wenn es doch so schon so toll ist, ist es denn dann trotzdem guter Grund oder ist es denn trotzdem wünschenswert?
Total. Ja, also ich finde, zum Beispiel, warum habe ich denn damals eigentlich solche Probleme gehabt? Weil ich es mir gar nicht vorstellen konnte. You can only be what you can see. Es ist so wichtig, Vorbilder zu haben. Ich habe das gar nicht verstanden, dass man als junge Frau, so jemand wie ich, dass man sowas machen kann. Und deswegen, ich glaube, es fehlen total die Vorbilder. Und wie gesagt, es gibt Frauen, aber viele sind leider nicht so präsent dann. Also meiner Meinung nach ist es eine super Branche. Ich kann die wirklich empfehlen. Mein Mann hat jetzt irgendwie letztens so einen komischen Kommentar gebracht, von wegen, er fände das ja irre, wie ich mich da durchkämpfen würde. Aber so, ich erfahre das so nicht. Also ich erfahre es nicht als eine harte Branche, in der ich mich durchkämpfen muss. Natürlich ist es eine Branche, in der man für seine Aufträge kämpfen muss, aber das
ist jetzt kein Mann-Frau-Thema, wollte ich gerade sagen. Das liegt jenseits dieser Achsen.
Voll, komplett. Okay. Und deswegen ich denke, es ist eine sehr gute Branche. Ich komme da super klar. Ich kann das nur empfehlen, von ganzem Herzen.
Wenn ich mit Frauen, die in Verantwortung stehen, spreche, die ein bisschen weiter schon in ihrem Berufsleben sind, um das mal zu sagen, dann beobachte ich Folgendes. Und zwar mit jedem zunehmenden Alter Berufserfahrung oder mit jedem zunehmenden Jahr entwickeln die sich hin in Richtung Vorliebe für eine Quote. Wie ist das bei dir? Bist du für oder gegen eine Quote, wenn du dich ganz hart entscheiden müsstest, Tina?
Also wenn ich mich ganz hart entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher für eine Quote stimmen. Ja? Ich glaube schon, dass es halt, wenn man einfach an was gewöhnt ist, dass man dann eher in die Richtung weitergeht. Ich muss aber auch ganz klar sagen, also zum Beispiel wir sind jetzt ein Unternehmen, was nach draußen kehrt, dass wir hier eine Frau in der Führung haben. Wir sind schon da sehr offen und wenn eine Frau sich bewirbt, dann ist mir das auch sehr wichtig, da ins Gespräch zu gehen. In der Zeit, die ich jetzt hier bin, habe ich schon einige Jobs ausgeschrieben. Und also über Bürojobs oder sowas müssen wir jetzt nicht reden. Da ist es natürlich einfach, eine Frau zu finden. Aber in der Produktion, zum Beispiel Elektroniker, wenn ich Elektrotechnik irgendwie gelernt oder sowas, hat sich in der gesamten Zeit, in der ich da war, schon einmal eine Frau beworben. Und die stand hier und die hatte vorher so Medizintechnik irgendwie gemacht. Und die stand hier und war vollkommen fertig, als sie das gesehen hat. Es war überhaupt nicht das, was sie kannte. War eine ganz andere Branche eben, diese Laserbranche. Und also für die kam das überhaupt nicht in Frage dann so. Ja? Mhm. Eine Frau, wirklich. Okay.
Gut, dann wird's schwierig mit Quote. Ja?
Ja, also ich bin aber trotzdem dafür. Ja.
Okay. Ich halte fest, ja, Teamquote. Und wir sind zwar schon ein Stündchen knapp dran, aber trotzdem kann ich nicht ein Gespräch mit Dina Reit führen, ohne über ein Thema zu sprechen, was dich ja auch auszeichnet. Denn so habe ich dich ja auch kennengelernt. Du bist, das kann man sagen, sehr, sehr aktiv in den sozialen Medien. Ich habe gerade eben noch mal gespickt. Du gehst ja Richtung 50.000, ja, bei LinkedIn. Mein lieber Herr Gesangsverein, also schon mal wirklich sichtbar. Das Thema Personal Branding ist dir, ja, ist ein Teil dessen, was du tust. Warum steht es jedem Unternehmen gut zu Gesicht, sich damit auseinanderzusetzen? Fangen wir erstmal damit an, also sich mit dem Thema als Phänomen zu beschäftigen.
Also das war erstmal nicht geplant so, sondern das ist so gekommen mit der Zeit. Und ich habe LinkedIn als ein ganz tolles Medium, als eine super Plattform entdeckt, wo man eben diese Business-Inhalte gefüllt mit ein paar persönlichen Einblicken oder angereichert mit persönlichen Einblicken, um Gottes Willen, gut spielen kann und wo das total gut funktioniert für uns als Unternehmen. Wir als SK Laser können darüber Leads gewinnen, also Neukunden, Mitarbeitende gewinnen und einfach unsere Brand stärken. Ich habe heute mit meinem Vater darüber gesprochen, inwieweit eine Website quasi noch ein Marketing-Tool ist. Und also ich denke, eine Website ist einfach wichtig zu haben. Aber für uns ist das nicht mehr ein Marketing-Tool, wie es, keine Ahnung, vielleicht vor 10 Jahren war. Und bei unserer Social-Media-Geschichte, denke ich, ist es zurzeit ein Tool. Mal gucken, wie das in 10 Jahren aussieht. Und ich glaube, dass gerade der Mittelstand da eine riesen Chance hat, sich persönlich und anfassbar zu zeigen, mit was für Menschen arbeitet man dann eigentlich zusammen, wenn man bei SK Laser arbeitet oder auch da kauft, mit wem hat man dann Gespräche, wie sehen die Maschinen eigentlich aus, was sind Use Cases, die man mit den Maschinen so bearbeiten kann. Und ich finde das so eine tolle Möglichkeit, das Unternehmen anfassbar zu machen. Ich empfehle das wirklich jedem.
Und kommen wir noch mal ganz kurz an den Anfang zurück. Du sagst, das hat sich so ergeben. Ich glaube, das hing ja auch ein Stück weit mit Corona zusammen, oder dass ihr quasi oder dass du das Potenzial erkannt hast, zu sagen, uns sind jetzt gerade die Hände gebunden, was das Thema Vertrieb, Neukundengeschäft, Entwicklung über Messen betrifft. War das der Auslöser oder was war der Hintergrund eurer Aktivitäten?
Genau, also das war der Auslöser. Ich hatte damals bei LinkedIn, ich habe mir das Profil damals gemacht, als ich im Studium war. Und ich fand das irgendwie immer ganz cool. Ich war aber vorher nicht jemand, der irgendwie auf Social Media unterwegs war und da, keine Ahnung, sein Essen gepostet hat auf Instagram oder sowas. Aber was wir immer schon gemacht haben, war Videos über unsere fertigen Maschinen bei YouTube hochzuladen. Und das war auch ganz gut. Und dann habe ich eben gedacht, ach, das kann man ja auch mal bei LinkedIn probieren. Und ich finde das irgendwie ganz cool, habe mich dann immer mehr damit beschäftigt. Also in der Zeit ist LinkedIn wirklich so zu meinem absoluten Mega-Hobby geworden. Ich habe irgendwie die ganze Zeit so YouTube-Videos, wie funktioniert der LinkedIn-Algorithmus oder wann ist die beste Zeit, bei LinkedIn zu posten, wie sollte ein guter Beitrag aufgebaut sein. So Sachen habe ich mir angeguckt. Und genau, also als mit der Corona-Zeit die Messen weggefallen sind, haben wir eben alles im Online-Bereich gemacht oder probiert. Also von irgendwie so einer virtuellen Messe, von irgendwie einem, keine Ahnung, so virtuelle Speaker-Geschichten, so Geschichten wie Maschinensuche, also so Plattformen, wo man sich anmelden kann. Genau, halt vermehrt Sachen bei YouTube posten und dann einfach auch bei LinkedIn das probiert. Und ich habe irgendwie, mir hat das Spaß gemacht, ich habe da ein bisschen Potenzial gesehen, aber nicht das Potenzial, was ich jetzt denke, was es hat. Soweit war ich noch nicht. Und dann haben wir es einfach mal ein bisschen gemacht und du musst halt schon dranbleiben. Ja, also, keine Ahnung, nach einem halben Jahr oder so sind, glaube ich, die ersten auf uns aufmerksam geworden. Und das waren alles nur so unsere Lieferanten und Kunden, die uns eh schon kannten, die dann so gesagt haben, ach, Herr Kolbach, ich habe Ihre Tochter gesehen. aber was es gebracht hat, ist zum Beispiel auch, mein Vater war immer das Gesicht der Firma durch die Messen und ich habe es geschafft, diese Transformation eben zu meinem Gesicht zu machen.
Cool. Und es gab, glaube ich, einen Post, der ist so richtig rausgeschossen, oder? Was hast du da gepostet oder was habt ihr da gepostet? Um was ging es? Der hat dann irgendwie sämtliche Rekorde gebrochen. Vielleicht magst du da nochmal was zu sagen.
Genau, also ich habe einen Beitrag gemacht, mein Vater, mein Mentor, wo ich eben so ein bisschen über unsere Nachfolge gesprochen habe. Und also ich hatte jetzt schon natürlich einige gute Beiträge, aber das war der erste virale Beitrag, der wirklich unglaublich, ja. Also ich habe schon lange nicht mehr drauf geguckt, aber ich glaube über 10.000 Likes und keine Ahnung, wahrscheinlich jetzt so fast 1 Million Ansichten oder sowas. Das war schon echt heftig. Und das war das erste Mal, wo wir diese unglaubliche Reichweite hinbekommen haben. Das war Anfang 2021. Und da war es wirklich so, da haben dann hier Leute angerufen, die irgendwie Interviews mit Dina Reit führen wollten. Und wir waren natürlich alle noch überhaupt nicht auf sowas vorbereitet. Wir hatten ja gar keine Ahnung,
Medientraining.
Wie sowas funktioniert. Ja, genau. Und dann direkt zu mir durchgestellt und sowas. Ja, also das war wirklich ganz verrückt. Ja.
Was hat sich verändert seitdem? Also hast du dann irgendwann auch gesagt, wir müssen da so eine Agentur an Bord holen und das professionalisieren? Oder hast du gesagt, ach, weißt du was? Klappt eigentlich auch so ganz gut. Oder kommen jetzt vielleicht schon Leute zu dir und sagen, Dina, kannst du uns das nicht mal erklären, wie das funktioniert?
Ja.
So ein richtiges Personal Branding. Also so wie du ein Role Model bist du allemal für viele bestimmt.
Also mein Vater hat tatsächlich genau nach diesem Beitrag dann gesagt, Dina, da ist ja richtig Musik dahinter. Das machen wir jetzt mit einer Agentur zusammen. Und da habe ich damals gesagt, nee Papa, ich glaube, ich weiß jetzt so ein bisschen, wie das funktioniert. Lass mich das mal weitermachen. Und also es ist nach wie vor so, dass ich das mache. Ich habe eine Mitarbeiterin, die mir hilft beim Videoschneiden und so Videountertitel setzen. Ich muss ehrlich sagen, das ist schon eine ganz schöne Fizzelsarbeit.
Ja,
und,
absolut.
Ich habe das früher alles immer allein gemacht und dann, ja, irgendwann haben wir uns dazu entschieden. Aber wie gesagt, also diese Texte und über was ich überhaupt poste und sowas, das ist alles in meiner Hand und ich bin auch immer noch diejenige, die auf Veröffentlichen drückt. Und ja, ich denke, dass das wichtig ist, dass das wirklich meine persönlichen oder meine persönlichen Inhalte sind.
Ja. Mhm. Und auch deine Handschrift trägt, ja.
Genau, und ja, dadurch hat sich wirklich sehr vieles verändert. Also wir kriegen die meisten unserer Leads darüber. Wir gehen jetzt auf, muss ich mal gerade nachrechnen, auf nicht mal mehr ein Drittel so viele Messen wie früher. Wir, also als Aussteller. Ja, also ich finde es total cool. Ich habe in einer gewissen Art und Weise mir meinen Job ganz anders aufgebaut, als ich gedacht hätte, wie er sein würde. Ich habe ja gesehen, wie mein Vater es macht. Und jetzt auf einmal darf ich Vorträge halten, zum Beispiel auch unter anderem zu Personal Branding, aber auch zu Nachfolge oder auch einfach zu Laserthemen. Ja? Mhm. Wir sind zum Beispiel in einem ganz tollen Projekt zu Brennstoffzellenforschung drin. Also ja, das ist natürlich super cool und auch darüber erzähle ich natürlich sehr gerne. Und ja, das ist einfach unglaublich, ja. Das ist eben in so einer kleinen Bubble natürlich nur, aber in dieser Bubble hat es schon eine unglaubliche Reichweite.
Aber vielleicht macht es das auch gerade noch leichter, weil die wirklich so klar und spezifisch umgrenzt ist. Und wenn du jetzt mal so zum Ende unseres Gesprächs hinguckst, also ich weiß, wir haben alle nicht die Glaskugel. Früher hätte ich gesagt, in 10 Jahren, sagen wir mal in 5 Jahren. Was glaubst du, wird das Thema sein, was dich mehr oder weniger Tag und Nacht umtreibt? Wird es das Thema sein KI? Wird es das Thema sein Personal Branding? Wird es das Thema sein, das Unternehmen irgendwie durch diese schwierigen Krisen zu bringen? Was glaubst du, was zeichnet sich da für dich so ab am Horizont?
Also ich glaube, Automatisierung ist so unser Thema, weil das einfach die Branche ist, in der wir sind. Natürlich ist Automatisierung jetzt nichts vollkommen Neues, aber die Level, auf denen du das eben hinbekommen kannst, die Daten, die du rauslesen kannst bei Maschinen und mit denen du wieder irgendwas verarbeiten kannst, das werden ja immer mehr. Und ich glaube, dass das einfach ein Riesenthema ist, weil die Technik sich eben immer weiterentwickelt. Ja, also ein Roboter vor 10 Jahren konnte halt nicht auch nur im Geringsten das, was er jetzt kann. Und genau das Gleiche gilt eben für Kameratechnik, um irgendwie Sachen zu erkennen oder Lasertechnik, um Dinge zu markieren. Und ich glaube, das ist wirklich das Thema, dass wir halt immer wieder technische Exzellenz haben, dass wir immer wieder weiter vorne dabei sind, um die besten Maschinen zu bauen, um uns auch auf dem, ja, höherpreisigen deutschen Markt, auf dem wir nun mal eben einfach sind, durch, keine Ahnung, Mindestlohn oder einfach Regeln, die es hier gibt, die es zum Beispiel in China einfach alle nicht gibt, wie wir uns durchsetzen können weltweit.
Mhm. Ich spiele ja am Ende immer mit neu und gut. Wenn wir da drauf mal gucken, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wie das so ist, ja, in Unternehmensnachfolge einzusteigen. Und da würde ich auch gerne nochmal anschließen. Was ist das Gute daran, wenn man mit, sagen wir mal, so einer guten Haltung oder wenn man sich so klar zwischen diesen Polen Verantwortung einerseits, aber auch ein bisschen, ich nannte das Demut gegenüber der Erfahrung der bisherigen Mitarbeitenden, wenn man sich so aufstellt, was ist das Gute daran, dann in eine Führungsnachfolge reinzugehen? Vielleicht kurz auf den Punkt für diejenigen, die an einer ähnlichen Stelle sind, an der du bist oder auch mal warst.
Ich glaube, jedes Unternehmen muss sich verändern. Also dieser Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ist total richtig. Und die Nachfolge ist eine Riesenchance fürs Unternehmen. Und da die Sachen nicht übers Knie zu brechen, sondern eben mit den Leuten zusammenzugehen, also demütig auch sich anzuhören, was haben die denn zu sagen? Und vielleicht haben die ja auch noch Verbesserungsmöglichkeiten und die mitzunehmen. Warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Warum machen wir das ab jetzt so? Das ist, glaube ich, eine Riesenchance fürs Unternehmen. Und deswegen ist die Nachfolge oft oder wenn sie funktioniert, total gut fürs Unternehmen.
Was ist das Neue daran, so unerschrocken, ich nenne das jetzt mal so, wie ihr, dein Vater und du, das angegangen seid, auch wirklich so mitten beherzt rein, das Thema Unternehmensnachfolge anzugehen. Was ist das Neue daran?
Früher war Unternehmensnachfolge etwas, was man eben machen musste. Also man hat eben das gemacht, was der Vater schon vor einem und der Großvater vor einem gemacht haben. Dann ist man halt Schuster geworden, weil der es davor auch war. Heute ist es in den allermeisten Fällen so, dass die Menschen die freie Wahl haben. Sie können eben sich dafür entscheiden, aber sie können auch was ganz anderes machen. Und das bedeutet oft, dass die reinkommen, also Ansprüche haben, was sie verändern wollen. Und ich glaube, dass früher dieses ich mache das jetzt so weiter stärker dominiert hat. Und jetzt, wenn ich mit Nachfolgern rede, dann wissen die vielleicht noch nicht genau, was sie alles ändern wollen, aber denen ist schon klar, ich will hier was reißen, ich will das hier in die Zukunft führen, und ich will hier auch vielleicht meinen eigenen Touch reinbringen. Und das ist, glaube ich, neu.
Also ein wunderbares Credo auch an der Stelle für die Gestaltungslust, die du ganz sicherlich transportierst, liebe Dina. Das darf ich dir eben also hier aus meiner Beobachtung gerne teilen, denn das hat mich schon sehr beeindruckt, mit welcher Ambition und Gestaltungsfreude du am Werk bist. Es war ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir, dass du uns so ehrlich auch mal hast reinblicken lassen in deine ersten Tage, Jahre, Monate, Wochen, wie auch immer, in der Unternehmensnachfolge. Und schöne Grüße an deinen Vater natürlich. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns mindestens mal auf LinkedIn oder sogar hier in Wiesbaden.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge im Podcast Good Work in unserem Audiosalon. Und ihr wisst ja, 3 Suchscheinwerfer habe ich hier in meinem Audiosalon bei der Auswahl der Gäste. Es geht einmal um das Vordenkertum, also wirklich Expertenwissen. Dann sind es die großen Transformationsgeschichten, die uns ja alle, wenn wir ehrlich sind, in den Bann ziehen. Und, das finde ich genauso wichtig, Berichte aus der Praxis. Ich nenne das Blick in die Werkshalle. Und wenn wir mal so drauf schauen, dann haben wir wahrscheinlich in den meisten Gesprächen hier bei Good Work eine Mischung aus diesen 3 Bubbles. Und wenn euch diese Mischung genau anspricht und wenn ihr sagt, ehrlicherweise, ich würde das so gern in meiner Organisation auch ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Good Work, dann dürft ihr gern auf mich zukommen. Ob für die Bühne oder vielleicht sogar als Prozessbegleitung, ich stehe für euch zur Verfügung. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Und wenn ihr noch was Gutes tun wollt für den Podcast Good Work, dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Und um noch einen draufzusetzen, wie wär's mit einer kleinen Rezension? So, genug der Aufforderung für heute. Frisch ans Werk. Auf für ganz viel Good Work. Und passt gut auf euch auf. Eure Jule Jankowski.